Heute zu Gast die Gründer der Lebensmittelrakete Y-Food, Noel Bollmann und Benjamin Krämer.
Ich glaube, im ganzen Food-Bereich hat sich in den letzten Jahren auch von Konsumentenseite relativ viel geändert. Einfach das Bewusstsein für gesunde Ernährung ist deutlich gestiegen. Und was auch im Food-Bereich natürlich so ein bisschen der Fall ist, dass der natürlich dominiert wird von sehr, sehr großen, sehr alten und natürlich dadurch auch sehr trägen Unternehmen, die nicht so innovativ einfach sind.
In einer Zeit, wo die Technik eigentlich irgendwie alles revolutioniert, warum ist eigentlich so der ganze Lebensmittelsektor und vor allem der Convenience-Sektor so schlecht besetzt mit Alternativen, die eigentlich immer ungesund sein müssen?
Das heißt, wir reden jetzt über eine Firma, die in den nächsten Jahren schon Richtung halbe Milliarde, Milliarde Umsatz funktionieren könnte.
Das steht auf jeden Fall in unserem Businessplan für 2026. 600 Millionen haben wir für 2026 reingemacht. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir also dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews best bewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Ich habe ja gerade im Intro bewusst Lebensmittelrakete gesagt. Das ist nicht despektierlich gegenüber Lebensmitteln gemeint, sondern das ist vor allen Dingen deswegen, weil die Kollegen von Y-Food aus meiner Sicht zu der Gruppe gehören von Firmen mit Lebensmittelprodukten, die in den letzten Jahren extrem gut gelaufen sind. Dazu kennt man natürlich Oatly, aber vielleicht auch Just Spices, Ankerkraut, Nucom, verschiedenste Unternehmen, die gerade in den letzten Jahren es geschafft haben, dieses doch recht verfahrene oder eingefahrene Segment der Lebensmittel aufzubrechen, dort in den Handel reinzukommen und auf einmal dann richtig große Firmen zu bauen, die sehr viel wert sind. Wir haben dann im Podcast gelernt, dass Y-Food schon fast eine halbe Milliarde wert sein dürfte, wie sie es hinbekommen haben, welche Rolle dabei Trucker oder LKW-Fahrer für sie spielen. Ziemlich überraschend, welche Rolle am Ende der Preis spielt. Alles haben wir diskutiert. Wie schafft man es innerhalb von wenigen Jahren, aus dem Nichts, aus dem Finance-Bereich zu kommen, in dem Falle sogar aus dem nicht irgendwelchen Finance-Bereich, sondern der eine Kollege kommt von Goldman, der Noel war bei der Deutschen Bank, glaube ich, also nicht irgendwelche Finance-Firmen, sondern die beiden hatten da schon relativ aussichtsreiche Karrieren, haben dann aber hart gewechselt und dieses Y-Food gegründet, wo die Inspiration herkam und ob sie demnächst auch verkaufen wollen, wie ja zuletzt Ankerkraut, wie Just Spices, ob es demnächst vielleicht sogar ein IPO geben wird, was sie noch vorhaben, habe ich natürlich gefragt. Alle Antworten jetzt hier im Podcast. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Zwei Gäste aus München, die Y-Food machen, also ein Getränk, das man als Nahrung zu sich nehmen kann, das mittlerweile in Supermärkten hohe Wellen steckt. Fast 100 Millionen Umsatz zumindest sind angepeilt dieses Jahr. Zu Gast sind Noel Bollmann und Benjamin Krämer. Moin.
Moin. Servus, dass du uns da hast.
Y-Food heißt eure Company und ihr habt mir erzählt, Y wegen der Generation Y.
Genau, also einerseits wegen der Generation Y, also damals haben wir gesagt, wir wollen so Food for a New Generation machen, also quasi für Leute, die auch hinterfragen, zu sagen, hey, wieso müssen eigentlich die Ernährung so sein, wie sie momentan ist, wenn sie doch viele Probleme hat, gerade wenn man wenig Zeit hat. Und deswegen haben wir gesagt, okay, Food for a New Generation, aber auch dieses Y, was ja so ein bisschen dieser hinterfragende Charakter dahinter ist, der eben sagt, so, warum müssen eigentlich die Essgewohnheiten so sein, wie sie immer gewesen sein, gerade in neuen Zeiten, in wo sehr busy Lifestyle auch bei vielen Leuten angesagt ist. Und deswegen haben wir gesagt, Y-Food, das passt auch ganz gut, hört sich ganz gut an.
Ihr werdet jetzt alt mit der Generation Y, denn die wächst ja, wird ja auch älter und dann kommen die neuen Generations und sind dann nicht mehr so eure Zielgruppe.
Also wir haben tatsächlich viele Zielgruppen. Generation Y, ich glaube, da sind wir damals so ein bisschen drin gestartet, aber mittlerweile haben wir auch aus älteren Generationen, Generation X, bis hin zu Babyboomer und noch darüber hinaus viele Kunden und natürlich auch aus der neuen Generation der Generation Z, also ein Produkt tatsächlich für alle.
Also ist dann eine Flasche am Ende in verschiedenen Geschmacksrichtungen und dann ist das wirklich wie eine Mahlzeit. Ich habe es mir gerade angeguckt, man nimmt dann da irgendwie, weiß nicht, 500 Kalorien auf, indem man so eine Flasche, das sind dann, weiß nicht, so ein paar 100 Milliliter, austrinkt und das ist dann, sagt ihr, auch sehr gesund.
Genau, also was wir geschafft haben, ist, dass wir eine komplette Mahlzeit da eben rein gemacht haben. Was das bedeutet, ist, dass wir alle Makro- und Mikronährstoffe, die der Körper braucht, im ausgewogenen Maße genutzt haben und eben in dieses Getränk reingepackt haben. Und dementsprechend macht es satt, schmeckt gut und man fühlt sich auch gut danach, weil es eben auch ausgewogen ist.
Aha. Was kostet eine Flasche?
3,99 momentan, aber der Referenzpreis oder die Referenzmahlzeiten, sage ich mal, die wir damit ja so ein bisschen ersetzen, sind eben die, die man normalerweise in einem Busy Lifestyle zu sich nimmt. Meist eben ungesundes, schlechtes Fast- und Junkfood, wie der Döner nebenan, der Big Mac nebenan.
Der ist ja meistens schon teuer. Also wenn ihr sagt 3,99, der Döner kostet ja meistens mittlerweile schon irgendwie 5, 6 Euro oder so.
Genau. Ja, eben. Deswegen kriegst du wahrscheinlich einen Döner nicht mehr für unter 7 Euro. Und da ist natürlich irgendwie gegen die ganzen Junkfood-Varianten, die man so ein bisschen als Alternative hat, sind wir eigentlich relativ günstig und vor allem wir sind auch deutlich ausgewogener.
Und ihr verkauft im Wesentlichen mittlerweile über Supermärkte?
Nee, ist eigentlich relativ ausgewogen. Also wir sind online gestartet, komplett als D2C-Business und dann eben relativ schnell gesehen, okay, das ist ein Produkt, was sich auch gut für den Retail eignet, sind dann auch reingegangen. Mittlerweile sind wir so in Deutschland, ich glaube so in 20.000 Point of Sales, also ganze Rewe, Edeka-Welt etc. sind wir überall vertreten und jetzt mittlerweile auch im Ausland stark vertreten. Aber es hält sich auf jeden Fall die Waage, dass wir online sehr stark sind und gerade wenn wir in neue Länder reingehen, ist natürlich der Online-Anteil ganz zu Beginn sehr viel höher als der Retail-Anteil.
Aber das heißt, D2C für ein Getränk, das 3,99 kostet, stelle ich mir unfassbar schwer vor, weil also wie will man da ausreichend Marketing machen können bei solchen kleinen Warenkörben für Getränke, kauft ja eh kaum einer online, also wie soll das funktionieren?
Genau, also wir haben ja erstens mehrere Produkte, also wir haben auch noch eine Pulverversion zum selber anrühren, die dann nochmal so ein bisschen mehr Vorratspaket ist, wir haben noch Riegel etc., deswegen wir haben eine ganze Produktpalette mittlerweile und was eben das Gute ist, dass die Leute unser Produkt ja einen regelmäßigen Bedarf haben, also sobald wir einmal die Leute überzeugt haben, das schmeckt ihnen, das funktioniert, das löst für sie ein Problem, dann haben die meistens irgendwie einen wiederkehrenden Nutzen, der dann irgendwie 4-5 Mal pro Woche ist, wo sie wirklich unser Produkt auch brauchen und die meisten Leute stocken dann auch auf für den ganzen Monat und dementsprechend, auch wenn sie jetzt die Trinkmahlzeiten kaufen, dann verdienen wir vor allem daran, dass die Leute eben lange treue Kunden bleiben und wir eben die auch lange monetarisieren können.
Wie viele Online-Kunden habt ihr denn?
Das ist eine gute Frage, aber es geht jetzt so auf die Millionen, sowas müssen wir sagen. Ja.
1 Million Online-Kunden?
Ja.
Okay, also die einmalig gekauft haben und davon kaufen dann, weiß ich nicht, 10.000 regelmäßig oder sowas?
Genau, also ich muss jetzt die Zahl, weiß nicht ganz genau, aber wir haben schon eine sehr große Wiederkaufsrate auch in unseren Kunden, also es ist schon deutlich mehr als 10.000 Leute.
Aber 1 Million Menschen davon zu überzeugen, Getränk online zu kaufen, hätte ich mir als unmöglich vorgestellt.
Ja, also ich glaube, was wir halt wirklich geschafft haben, ist, dass unsere Kunden einfach diesen Sinn daran sehen, dass sie einfach momentan ja keine Alternativen haben, wenn es nur Junkfood-Alternativen gibt. Und deswegen, was wir halt geschafft haben in unserem Online-Modell, ist, dass wir diese Eintrittsbarriere zu unseren Orders relativ niedrig halten. Also wir bieten Taster-Packs etc. an, sodass die Leute einfach mal gucken können und mal schauen können, funktioniert das für sie? Und wenn das für sie funktioniert, dann kaufen sie eben auch immer wieder neu ein.
Und wer ist euer Wettbewerber? Also du hast jetzt gerade schon Junkfood gesagt, da gibt es nicht auch, also ich meine, am Ende reden wir ja auch so ein bisschen über Nahrungsergänzungsmittel, oder? Ich meine, das ist ja ein weites Feld.
Das ist eigentlich nicht unbedingt das Nahrungsergänzungsmittel, sondern tatsächlich als vollwertige Nahrung. Also nicht mal als Nahrungsersatz, also auch das Wort vermeiden wir, sondern wirklich als vollwertige, ausgewogene Nahrung, die einfach seinen Platz im Tagesablauf bei vielen Kunden findet. Ja. Und deshalb, unser Hauptkonkurrent ist tatsächlich die Junk- und Fastfood-Welt da draußen, der McDonald's, der Döner, der Bäcker nebenan, für die wir einfach die bessere ausgewogene Alternative für die meisten Menschen darstellen und weniger irgendwelche direkte Konkurrenten. Da sind wir eigentlich weitestgehend noch allein am Markt.
Mhm. Und wie kam es dazu? Also ihr habt vor 5 Jahren angefangen?
Genau, vor ziemlich genau 5 Jahren jetzt.
Als Hobby oder wie ging es los?
Ja, ich glaube, wir waren beide ja auf der Suche, dass wir eigentlich was machen wollten, gründen wollten. Wir hatten also beide selber die gleiche Motivation.
Im Studium, oder?
Ja, wir hatten eigentlich schon immer so den Drang dazu, was Eigenes zu kreieren. Wir sind beide dann so ein bisschen, sagen wir mal, falsch abgebogen in Richtung Finance erstmal, haben da eigentlich schnell bemerkt, dass es nicht so unsere Welt ist und die Finance-Welt, wo alles sehr nur Zahlen getrieben ist und wo wir gesagt haben, da können wir auch unsere ganze Kreativität und unsere Drang, was Eigenes zu kreieren, nicht wirklich ausleben. Und ja, dann haben wir angefangen, ein bisschen nachzuschauen, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten, sich auch selbstständig zu machen, hatten dann die gleiche Motivation und eigentlich haben wir versucht, damals unser eigenes Problem zu lösen, weil wir waren selber im Studium immer sehr beschäftigt, natürlich dann auch, als wir angefangen haben. Haben
Sie normal BWL studiert?
BWL und VWL, ja.
Also,
ich habe in St. Gallen und Benny in London studiert.
Ah, okay.
Ja, und sind dann eigentlich so ein bisschen auf die Problemlösung für unser eigenes Problem gegangen, weil wir einfach gesehen haben, in beschäftigten Zeiten haben wir echt super, super wenig Zeit und dann gibt es echt immer nur schlechte Möglichkeiten. Und wir haben immer gesagt, so in einer Zeit, wo die Technik eigentlich irgendwie alles revolutioniert, warum ist eigentlich so der ganze Lebensmittelsektor und vor allem der Convenience-Sektor so schlecht besetzt mit Alternativen, die eigentlich immer ungesund sein müssen? Und dann haben wir gesagt, okay, das muss besser gehen und sind dann mal ein bisschen auf die Suche gegangen, was eigentlich für Herstellungsverfahren gibt, was für Möglichkeiten gibt, eigentlich so eine smarte Art von Convenience Food zu machen. Und ja, dann haben wir mit Y-Food die Idee gefunden, wie das funktionieren könnte. Und dann sind wir auf die Recherche gegangen, wie man das auch wirklich in die Realität umsetzen kann.
Und gibt es da ein Vorbild in den USA oder sowas?
Gab es tatsächlich damals, ja. Also das Vorbild in den USA hieß Soylent oder heißt Soylent, gibt es immer noch in den USA. Die waren so ein bisschen der Pionier damals im Markt, die, sag ich mal, als erstes mit so einem Konzept auf den Markt gegangen sind. Ich glaube, Noel, du warst damals ein früher Nutzer tatsächlich, weil du also damals in den USA gelebt hast von dem Produkt, fandest das Konzept, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und wir haben dann großes Potenzial in dem Konzept gesehen, aber die Umsetzung damals von den amerikanischen Player fanden wir nicht so gelungen, weil die einfach extrem auf die Biohacker, sag ich mal, West Coast Nerd-Schiene gegangen sind, Geschmack komplett egal und halt sehr in der Nische verhaftet waren, auch mit einem sehr radikalen Ansatz, Essen komplett ersetzen zu wollen durch so ein Produkt. Und wir haben von Anfang an gesagt, das ist uns viel zu radikal. Wir wollen mehr auf den Mainstream-Konsumenten gehen. Wir wollen mehr ein Enabler sein, ein Helfer für Situationen, in denen es einfach schwer ist, sich gesund zu ernähren. Und deshalb eben auch viel mehr Fokus auf Geschmack gelegt, weil wir wollen, dass die Leute eben das Produkt enjoyen können und nicht runterzwängen müssen. Und es soll Enjoyment sein statt eine Pflicht oder statt ein Zwang.
Und habt ihr angefangen und so ein Business kann man ja nicht bootstrappen, das muss man ja, dann braucht man ja schon Investoren wahrscheinlich, weil man irgendwie das alles erstmal entwickeln muss, Produzenten finden muss und so. Wer hat euch da geholfen am Anfang?
Also tatsächlich haben wir am Anfang schon sehr viel gebootstrappt, also wir haben da erstmal unsere ganzen eigenen Ersparnisse reingesteckt in die ganze Entwicklung und wir hatten dann auch das Glück, dass wir zusammen mit unserem Hersteller, mit dem wir jetzt immer noch zusammenarbeiten, quasi die uns auch geholfen haben, so von unserer ersten Idee, die wir dann mit dem Lebensmittel in Österreich einen Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten seit langem.
Abfüller.
Genau, Abfüller. Also okay, das wird jetzt niemand.
Das einfach so zu machen, wie ihr das wollt. Also die.
Genau, also wir hatten tatsächlich die Prototypen zusammen mit Lebensmitteltechnologen entwickelt und dann die Prototypen zur Serienproduktion genommen und das dann mit dem Hersteller umgesetzt. Tatsächlich, mittlerweile haben wir mehr als einen Hersteller, weil der die Kapazitäten gar nicht mehr hätte für die gesamte Produktionsmenge, die wir pro Jahr produzieren. Aber arbeiten immer noch mit dem unter anderem zusammen mittlerweile, ja.
Ihr seid denn damals, wie alt warst du da, als es losging?
Ich war da, glaube ich, 24.
Ich war 27, glaube ich.
Und dann kommt ihr da so an, so mit Mitte 20 bei so einem österreichischen Hersteller oder Abfüller und sind die da mittlerweile offen und sind das gewohnt oder sagen die, okay Jungs, ey, was wollt ihr hier? Oder?
Ja, ich glaube, es war schon eher die Ausnahme. Wir sind da auch schon klassisch mit Pitch-Deck hingegangen, wie wir es noch aus den Finance-Zeiten kannten und haben die dann tatsächlich überzeugen müssen von dem Konzept, aber sie haben dran geglaubt und dann unterstützt, ja.
Ich glaube, was ihnen gefallen hat damals, war einfach so die Passion, die wir da hingegangen sind. Also wir sind sicherlich da im Nachhinein, war sicherlich ein bisschen lächerlich, dass wir wahrscheinlich noch so in Banking-Anzügen und da irgendwie mit unserem Pitch-Deck da hingegangen sind. Also wie du siehst, wir sind jetzt mittlerweile nicht mehr so in ganz schicker Attitüde unterwegs, aber sind da einfach hingegangen und ich glaube so, natürlich haben die gesagt, okay, ein paar junge Typen, die da eine Idee hatten, aber was ihnen, glaube ich, einfach gefallen hat, ist einfach die Passion, die wir da hinten hatten, weil wir haben de facto ja gar keine Vorkenntnis gehabt, auch in dem ganzen Lebensmittelbereich.
Apfel habt ihr dann über das Internet gefunden, recherchiert, irgendwie bei Google oder was?
Genau, über Bekannte tatsächlich. Aber wir sind tatsächlich, davor haben wir viel Vorarbeit gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir haben zwar keine Vorkenntnisse im Lebensmittelbereich, aber trotzdem kann man sich das alles irgendwie aneignen. Haben dann selber versucht, damals irgendwie Rohstoffe überall herzubestellen. Damals hatten wir noch überhaupt gar keine Firma. Deshalb mussten wir irgendwie sagen, ja, wir sind eine große Firma, bitte mal, schick mal ein paar Proben her. Und da haben wir mal so ein bisschen Learning by Doing, wirklich so die ersten Prototypen selber zusammenbekommen, der dann über so einen Berater, mit dem wir dann noch dazu geholt haben, nochmal ein bisschen mehr Serienreife. Und ich glaube, das hat ihnen einfach gefallen, dass wir eigentlich so als Quereinsteiger da einfach hingekommen sind, gesagt haben, hey, wir haben ja ein Konzept, wir haben ja irgendwie auch schon, obwohl wir da gar nicht aus der Industrie kommen, schon unsere eigenen Prototypen hinentwickelt, habt ihr nicht Bock, mit uns zusammenzuarbeiten? Ich glaube, so diese ganze Passion, die wir da mitgebracht haben, hat ihnen einfach gesagt, okay, wir haben da Bock mit euch, das was zu wagen. Und ich glaube, sie sind auch happy, dass sie damals
an uns geglaubt haben. Auch erst 3 Monate später bezahlen oder sowas.
Ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen einer unserer Bootstrapping-Geheimnisse ganz zu Beginn war, dass unser Hersteller wirklich ganz zu Beginn sehr wohlwollend uns gegenüber gewesen ist, weil wir eigentlich damals ja gar keine Sicherheiten hatten, um da irgendwie auf, dass man uns irgendwie groß Rechnungsdaten geben konnte. Aber wir hatten damals einfach auch nicht viel Geld und wenn wir irgendwie Vorkasse bezahlen hätten müssen, wären wir auch direkt bankrott gewesen und dementsprechend konnten wir da immer ein bisschen die Sachen ausreizen, haben natürlich irgendwie unser Online-Marketing sehr schnell auch immer wieder unser Geld wieder zurückbekommen und konnten es dann immer so alles austarieren, aber es war schon immer zu Beginn ein ziemlicher Ritt auf der Rasierklinge zwischen irgendwie Rechnungen bezahlen und irgendwie nachzuproduzieren und die ganzen Kunden trotzdem zu bedienen, aber das hat dann auf jeden Fall eine Weile ganz gut funktioniert und dann hat ja irgendwann auch der Frank Thiel nochmal Geld investiert und später eben nochmal eine größere Finanzierungsrunde.
Das Frank Thiel war der erste Investor?
Das war der erste Investor, ja.
Den habt ihr dann bei Hünder Löwen kennengelernt?
Genau, wir sind bis dahin eben bootstrapped, unser eigenes Geld reingemacht und dann haben irgendwann bei Höhle Löwen eben aufgetreten. Es war tatsächlich super früh in unserer Firmengeschichte. Ich glaube, wir waren da
ein halbes Jahr,
am Markt oder sowas. Und der hat dann zum Glück auch an uns geglaubt und hat dann in uns rein investiert.
Was hat er euch gegeben? Wie viel Geld?
Ich glaube, damals waren es 200.000 sowas im Dreh, also war jetzt auch nicht die Welt, aber wir haben dann kurz darauf eine größere Finanzierungsrunde gemacht mit 4,2 Millionen und dann vor circa 2 Jahren nochmal 15 Millionen. Also insgesamt knapp 20 Millionen jetzt aufgenommen. Ja.
Okay, ist ja trotzdem noch eine okaye Kapitaleffizienz bislang. Wenn man sich überlegt, dass ihr jetzt irgendwie 100 Millionen Umsatz anpeilt, dann habt ihr sozusagen mit sozusagen 20 Millionen, sind die schon ausgegeben? Wahrscheinlich noch nicht ganz, ne?
Ich glaube, wir haben insgesamt nur so 5 Millionen geburnt tatsächlich. Also wir haben natürlich irgendwie Working Capital Demand etc., aber wir haben jetzt, glaube ich, mit 5 Millionen Burn das jetzt auf über 100 Millionen Euro
gebaut. Das ist natürlich schon wirklich ganz sehenswert, muss man sagen. Und Frank Thelen, um das nochmal, weil der auch immer in der Kritik steht für einige Investments, die nicht gut laufen, das ist ja dann scheinbar eins. Wie viel Prozent gehören dem Frank?
Ich glaube, knapp unter 10. Ja, ist ja einsehbar, mal das Rüge sein.
Knapp um die 10%. Und die Firma dürfte jetzt wert sein. Was sind so Multiples, wenn man in dem Bereich, wo ihr seid, irgendwie im Food-Bereich so?
Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber
5er Multiple oder sowas.
Auf den Umsatz. Also eine halbe Milliarde.
Das hast du gesagt.
Ja gut, also das habe ich gerechnet. Also 100 mal 5, das kriegt er hin, ne?
Auf dem Papier, das muss natürlich dann auch jemand...
Absolut klar. Preisen. Aber ich meine, das sind dann für einen Frank, um da mal bei der Story zu bleiben, ne, von 1,5 Milliarde, 10%, das kriege ich auch noch hin, das sind 50 Millionen. Aus 200.000 50 Millionen zu machen...
Ich glaube, er ist ganz happy mit dem Investment.
Wollte ich ja sagen. Also das ist schon irgendwie, muss man sagen, Chapeau. Das hat er, also für euch natürlich auch, denn euch gehören ja auch noch größere Anteile an. Ist irgendwie gerade so ein Umfeld, wo... Ankerkraut, Just Spices, ihr, ist das irgendwie so eine Phase, wo gerade Food besonders gut läuft? Gibt es da einen gemeinsamen, weiß nicht, Moment oder irgendwie, ist es Influencer-Marketing, ist es die Show, was ist der Treiber?
Ich glaube, im ganzen Food-Bereich hat sich in den letzten Jahren auch von Konsumentenseite relativ viel geändert. Einfach das Bewusstsein für gesunde Ernährung ist deutlich gestiegen. Und was auch im Food-Bereich natürlich so ein bisschen der Fall ist, dass der natürlich dominiert wird von sehr, sehr großen, sehr alten und natürlich dadurch auch sehr trägen Unternehmen, die nicht so innovativ einfach sind. Und deshalb glaube ich, in dem Food-Bereich sehr lange so ein bisschen der Treiber für Innovationen gefehlt hat und den jetzt halt viele Startups einfach gefüllt haben, die Lücke.
Was sind da noch? Ich habe jetzt wieder zwei viel mehr sofort ein. Habe ich da welche vergessen, die da auch gerade in Deutschland eine größere Rolle spielen, wo ihr sagt, okay, das kann man sich auch angucken?
Also Erab sitzt bei uns um die Ecke.
Ist stimmt, Erab, genau, Lena war auch schon mal hier, genau.
Genau, kennen wir auch gut, sind auch gut mit denen befreundet und sicher noch die ein oder anderen erfolgreichen Food-Startups.
Also okay, Erab,
Just genau, AJ, wir hatten eben geredet über Athletic Greens beispielsweise, die sind auch relativ, die sind nicht aus Deutschland, genau, aber sind jetzt auch recht aktiv in Deutschland mittlerweile. Muss man ein bisschen nachdenken, aber tut sich auf jeden Fall einiges. Und natürlich auch in den ganzen Meat Alternatives Bereich.
Also ist es auch vielleicht, dass der Handel einfach offener ist, weil es jetzt mehr solche Fälle gibt, dass man, während man vor 10 Jahren bei Edeka gar nicht anrufen musste, jetzt ist da, wenn man jetzt irgendwo sich meldet, dann sagen die, ah, okay, kommt mal vorbei, wollen wir es mal anschauen?
Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir deutlich gemerkt, dass der Handel deutlich innovativer geworden ist, ein offener für Innovation, weil eben, wie gesagt, die Nachfrage von Konsumentenseite da ist. Ja, die Konsumenten wollen innovative Produkte, die wollen neue Produkte, die wollen nicht mehr die alten gleichen Marken von Danone, Nestle und Co. sehen. Und auf Druck der Konsumenten hat sich der Handel damit sicher geöffnet.
Was natürlich auch ein großer Vorteil ist und deswegen, das war sicherlich auch ein Anlagfaktor, ist das ganze Thema D2C gewesen. Also früher musste man sich natürlich immer erstmal beweisen, um in den Handel reinzukommen. Und dann hatte man natürlich immer so ein bisschen so ein Chicken-Egg-Problem, dass man erstmal eigentlich Marketing spenden musste, um reinzukommen. Aber du musstest erstmal drin sein im Handel, damit du überhaupt effizient Marketing ausgeben konntest. Und es konnten eben immer nur die Großen. Und jetzt dadurch, dass man eben D2C direkt an den Kunden dran ist und dort auch seine Konzepte eben erstmal ausprobieren kann und eben auch proven kann, funktioniert das natürlich irgendwie im Lebensmittelbereich jetzt auch sehr gut, dass man einmal sein Online-Modell aufgesetzt hat, da quasi auch die Zahlen mitbringen kann und mit den Zahlen dann eben auch an den Handel rantreten kann und sagen, hey, das funktioniert, hier haben wir die Kundendaten, die Kunden, die kaufen auch immer wieder ein und dementsprechend kommt man dann gut auch in die
Handel. Das heißt,
die
Einkäufer bei den großen LEHs, die schauen sich dann eure D2C-Daten an und sagen, okay, zeigt mir her, was ihr hier online verkauft habt und wenn ihr den dann zeigen könnt, so und so, läuft unser Online-Business, dann sagen die, okay, dann ordern wir jetzt auch mal.
Lustigerweise war es bei uns tatsächlich so extrem, dass wir online gestartet sind und auf Facebook unsere ersten Werbungen gemacht haben und Rewe uns wirklich eines Tages angerufen hat, weil sie unsere Facebook-Werbung gesehen haben und gesagt haben, cooles Konzept, finden wir super spannend, können wir uns gut vorstellen, dass es auch bei uns sehr gut funktioniert, wollt ihr eine Listung haben. Und so kamen wir dann quasi okay, wie die...
Das ist ja schon mal ganz anders, das muss man gar nicht selber
tatsächlich, anrufen. Ja. So kamen wir echt wie die Jungfrau zum Kind zu den ersten Retail-Listungen und zum Retail-Geschäft überhaupt, weil wir hatten eigentlich am Anfang geglaubt, wir bleiben ein reines Online-Business und so kam dann dieser zweite Channel Retail eben dazu bei uns, ja.
Aber im Moment ist der Revenue-Umsatzverteilung...
Ziemlich 50-50, immer noch. 50, ja.
Also D2C, und ist dann D2C auch irgendwelche Plattformen, also Amazon oder sowas, oder ist das alles nur euer eigener Store?
Genau, das Großteil eigentlich unser eigener Store. Natürlich, da kommt noch irgendwie Amazon ein bisschen dazu, aber das ist für uns eigentlich eher ein Hygienefaktor. Das, auf Amazon muss man sein, weil manche Kunden wollen einfach auf Amazon bestellen, aber der größte Teil kommt schon von D2C über unseren eigenen Store.
Und der ist dann Shopify, oder?
Genau, Shopify, ja.
Okay. Und wie kommt man an den Kunden ran? Also ich meine, jetzt haben wir verstanden über den Handel und Facebook hast du gerade erwähnt, aber heute ist ja Facebook jetzt mit der Generation Y und Z wahrscheinlich nicht mehr ganz so einfach. Ich sehe oder habe wahrgenommen, auch in der Vorbereitung, ihr habt irgendwie da Influencer und Personen, die für euch agieren, aber was ist so das Geheimnis, an die Leute ranzukommen?
Ich glaube, das ist jetzt nicht so das eine Geheimnis. Also wir haben sehr stark angefangen mit Paid Social und das war eigentlich erstmal, würde ich sagen, so das erste halbe Jahr eigentlich unser einziger Channel, auf dem wir gearbeitet haben. Und damals waren natürlich irgendwie auch noch die CPMs deutlich niedriger, als sie jetzt heute sind. Und deswegen,
Instagram vor allen Dingen.
Jutta?
Instagram vor allen Dingen, oder?
Facebook, Instagram, ja. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert, weil wir auch so ein bisschen Erklärungscharakter haben. Man muss überhaupt erstmal den Leuten sagen, okay, warum willst du jetzt überhaupt eine Mahlzeit trinken und warum ist das gut für dich? Und das hat eigentlich so ganz gut funktioniert, eben auch so mit diesem Erklärungscharakter von Videos, die wir genutzt haben, da erstmal die ersten Kunden zu bekommen. Und Step by Step haben wir das jetzt sehr stark diversifiziert. Also Paid Social ist wahrscheinlich immer noch einer unserer wichtigsten Kanäle. Influencer Marketing ist auch sehr wichtig, weil man da eben auch sehr gut unser Produkt erklären kann, sehr gut irgendwie Use Cases aufzeigen kann. Also der, ob es jetzt irgendwie der Fritz Meinecke ist, der irgendwie outdoor unterwegs ist und sagt, hier, da eignet sich irgendwie Y-Food sehr gut oder ob es jetzt irgendwie ein Truck-Driver-Influencer ist, der eben sagt, hey, ich bin jetzt on the road und habe jetzt das Y-Food dabei. Da kannst du einfach sehr gut Use-Cases auch erzählen.
Truck-Driver-Influencer. Also es gibt dann so für so Brummifahrer, auch die haben Influencer.
Ja, tatsächlich. Und
wie heißt
ist auch
der?
gar nicht so
Sascha LKW.
LKW ist einer, haben wir unter anderem. Also
Sascha
wir haben
LKW.
Ja, tatsächlich.
Auf Insta.
Ja, wir haben
YouTube.
Auf YouTube. Ach, ja. Also wir haben das tatsächlich sehr viele Nischen auch, in denen wir arbeiten. Und das Schöne ist,
krass, einfach. Hast du noch nie gehört? Sascha LKW, der muss ich mir angucken.
Der ist gar nicht so klein, oder?
Ja, der pusht euch dann, oder was?
Der pusht uns auch, ja. Also,
GTD, glaube ich. German Truck Driver.
Also wir haben da schon so einige Nischen, aber also das jetzt nur als Beispiel genommen. was einfach sehr gut funktioniert ist, wenn man Use Cases zeigt und wenn man einfach zeigt, wie unser Produkt funktioniert und ob das jetzt irgendwie auf Meta ist, ob das über Influencer ist, über YouTube, mittlerweile TikTok, Native funktioniert auch bei uns, weil man natürlich unser Produkt erklärt. Überall, wo wir einfach die Möglichkeiten haben, den Leuten das Produkt zu erklären und dann eben auch den Produktnutzen nahezubringen oder den Use Case, funktioniert eigentlich für uns gut. Und was das Schöne eben ist, auch wenn die ganzen Preise natürlich nach oben gehen, dadurch, dass wir mittlerweile so eine starke Retail-Präsenz haben, geht es ja nicht nur darum, dass wir irgendwie einen Direct-Kack irgendwie zu unserem Online-Geschäft haben, sondern wir haben ja eigentlich immer einen Multi-Channel-Kack, wo wir eben dann auch eben sehen können, dass wir sehr viele von unseren Kunden entweder erstmal online bekommen und dann rüber wechseln zum Retail oder dass sie eben direkt rüber wechseln
zum Retail.
Also du meinst,
um das mal für alle, die jetzt nicht so tief, Kack, Customer Acquisition Cost, rechnet ihr nicht nur gegen Online-Käufer, sondern ihr habt ja indirekt auch, wenn ihr Online-Werbung macht, eine Customer Acquisition für jemanden, der dann im Laden kauft. Das ist sozusagen, ist ja inbegriffen in der Werbung dann.
Richtig,
okay.
Ja.
Okay. Aber wo du jetzt gerade Sascha LKW sagst, also ich habe gerade geguckt, 150.000 YouTube-Abonnenten. Kommt ihr auch über den Preis? Also ist ein Argument, ich meine, LKW-Fahrer sind jetzt ja keine Bestverdiener, dass halt die wirklich sagen, boah, hau ich mir lieber so 10 von den Pullen rein, spare ich in den nächsten Tagen im Vergleich zu Raststätte und Döner. Oder spare ich irgendwie 20, 30 Euro? Das ist ja dann schon für die vielleicht also ein Argument für euch.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, der Preis steht bei uns nicht im Vordergrund der Kommunikation. Der Preis ist auf jeden Fall zusätzlich ein Benefit, weil genau wie du sagst, die Referenzpreise für uns sind eben das McDonald's-Meal, der Döner, die halt mittlerweile deutlich, deutlich teurer sind als der Preis unseres Produktes. Es ist quasi so ein zusätzlicher Benefit, nice to have für den Kunden, dass er bei uns eben auch noch was verglichen zu diesen Mahlzeiten spart. Aber im Hauptfokus der Kommunikation ist letztendlich das Triangle, sage ich mal, aus Zeitersparnis oder maximale Convenience, ausgewogener, gesunder Ernährung und gleichzeitig einem guten Geschmack. Ja. Und das steht, glaube ich, im Vordergrund der Kommunikation bei uns. Ja.
Unseren Partner Shopify muss ich niemandem mehr erklären. Wer E-Commerce sagt, der sagt häufig auch Shopify. Aber es gibt was Neues und darauf möchte ich euch gerne hinweisen. Und zwar insbesondere für diejenigen, die hier zuhören und die schon Shopify im Einsatz haben. Vielleicht kennt ihr die Möglichkeiten von Checkout Extensibility noch nicht. Wir setzen selber auch bei OMR Shopify ein, aber ich kannte auch Checkout Extensibility nicht. Es geht dabei darum, eure Checkout-Vorgänge, wie der Name schon sagt, zu personalisieren, zu optimieren. 14 neue APIs kann man da nutzen. Es gibt verschiedenste UI-Komponenten, die man aktivieren kann, die man einsetzen kann, um einfach dort besser zu werden. Und wer also Nutzer oder Nutzerin ist und genauer verstehen möchte, was es mit diesem Checkout Extensibility, mit diesem möglichen Umsatzwachstum, das man daraus generieren kann, auf sich hat, der findet Informationen zum einen unter shopify.de/editionsdigest, also Editionsdigest, ein Wort, shopify.de/editionsdigest. Dort steht ausführlich alles aufgeschrieben, inklusive Umsetzungstipps. Den Link gibt es übrigens auch hier in den Shownotes zum Podcast. Oder ihr trefft die Menschen hinter Shopify bei uns am 7. und 8. Mai auf dem OMR-Festival und sprecht sie dort an, und zwar gerne auf Unternehmens- als auch auf Einzelhandelslösungen. Behaltet im Kopf, unter Checkout Extensibility gibt es ganz viele große neue Möglichkeiten, besser zu werden. Also alle Infos unter shopify.de/editionsdigest in den Shownotes verlinkt oder bei uns am 7. und 8. Mai auf dem Festival. Zurück zum Podcast. Und ihr macht auch irgendwie Robin Gosens, der Fußballer, ist auch sozusagen bei euch relativ aktiv. Habt ihr auch persönlich angesprochen oder irgendeine Agentur, ob der nicht Bock hätte oder wie kam es?
Wir machen das alles in-house, also wir sprechen mit vielen Influencern auch. Ich glaube, ich bin beim Honden, ich bin gar nicht sicher, ob der nicht sogar uns angeschrieben haben. Also wir sehen es sehr viel, dass die Leute, mit denen wir auch langfristig zusammenarbeiten, tatsächlich einfach Fans von unseren Produkten sind. Und das ist natürlich dann viel authentischer, als wenn du jetzt einfach nur anschreibst, sagst, hier, wir zahlen dir ein bisschen was und halt das einmal in die Kamera. Und deswegen versuchen wir gerade auch mit diesen langfristigen Partnerschaften eben Kooperationen zu finden, wo ja Leute wirklich überzeugt vom Konzept sind und überzeugt von der Brand und den Produkten, und das funktioniert dann eben auch am besten. Also ich weiß jetzt tatsächlich in dem speziellen Fall nicht mehr genau, wie es war, aber ich glaube tatsächlich, dass wir da einfach, weil er eh schon Y-Food-Fan war, da gut im Kontakt waren.
Also Kai Pflaume war es ja damals auch so beispielsweise. Also idealerweise hatten wir eine Zeit lang auch recht viel mitgeworben, ja, mit seinem Ehrenpflaume YouTube-Channel. Ja.
Frederik Lau, der Schauspieler, ist auch so ein Fall.
Ja.
Seht ihr die dann teilweise auch in euren Käuferlisten, dass ihr irgendwie bei Shopify seht, okay, wer bestellt hier? Und dann, können wir den kennen.
Schwierig im Datenschutz natürlich,
aber. Aber schon.
So, hast du gesagt.
Fällt schon auf, ja. Okay. Und ich habe gesehen, Rezo und Unge auch. Also das ist ja dann schon wirklich Online-Prominenz. Ja. Ja.
Also Gaming-Community ist, glaube ich, auch so eine Klasse.
Auch sehr groß bei uns, wo wir mit sehr vielen großen Gesichtern zusammenarbeiten auch.
Weil Gamer auch sagen, ich muss einfach immer zocken, ich habe kaum Zeit, ich brauche so ein Getränk.
Ja, ich glaube, Gaming ist natürlich ein super Use Case, der da ist, aber vor allem die Community ist einfach auch stark, weil das ist ja keine Nische, das ist ja wirklich eine riesige Community, die da mittlerweile entstanden ist. Und was eben sehr gut da funktioniert, ist, dass man in dieser Community eben sehr gezielt werben kann. Also wir haben da eben einige Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir produzieren tatsächlich spezifisch Produkte auch für die Gaming-Community. Also wir haben jetzt vor kurzem wieder eine neue Gaming-Edition rausgebracht, die wir quasi mit den Gaming-Influencern zusammen entwickeln.
Was heißt das denn genau? Also, wie sieht dann ein Gaming-Drink aus?
Also tatsächlich, wie wir jetzt den letzten gemacht haben, ist quasi mit der Community zusammen den entwickelt haben. Da konnte der Geschmack entwickelt werden. Also die Influencer haben das zugeschickt bekommen, konnten dann testen, konnten dann die Community fragen, okay, was für einen Geschmack wünscht ihr euch? Die konnten dann mithelfen bei dem Design der Flasche. Das heißt, es wirkt alles, während unser Originaldesign natürlich eher sehr pastellig und sehr clean ist, ist das nochmal ein bisschen stärkere Farben, aufgepeppter etc. Also viele Gaming-Elemente auch, die wir da reingebracht haben. Und sie können dann eben auch in der Kommunikation mitentscheiden. Und das hilft uns natürlich einerseits, so ein bisschen das Risiko zu vermeiden, dass wir das falsche Produkt entwickeln, aber vor allem engage ist natürlich total die Community, weil das ist ja wirklich ein Produkt, was nicht von uns jetzt einfach entwickelt wurde, sondern wo sie von Tag 1 Step by Step da mitentwickeln konnten.
Aber und es geht funktioniert auch um Geschmack und Design. Also weniger jetzt um Zutaten oder sowas.
Genau, wir hatten tatsächlich auch lange überlegt, ob wir dafür ein extra Produkt entwickeln, wo wir dann irgendwie noch Koffein mit reinmachen etc. Aber haben uns dann gezielt dagegen entschieden, weil wir einfach gesagt haben, im Kern unserer Brand steht eigentlich das ganze Thema Einfachheit. Wir wollen wirklich den Leuten Sorge um die gute Ernährung abnehmen und sagen, hey, wir haben uns darum gekümmert und jetzt Simplicity ist da ja at its core. Und deswegen wollen wir auch das Produkt eben nicht anpassen, sondern wirklich gesagt, die Geschmäcker, die Werbung, das Design, das wird alles mit entschieden mit der Community.
Wie viele SKUs, also einzelne Produkte, habt ihr mittlerweile?
Ich glaube, über alle Produktkategorien wahrscheinlich so 30 Stück, würde ich grob schätzen.
30 Stück, das ist ja jetzt ja wenig.
Genau. Also wir haben ja nicht nur die Drinks, sondern auch das Pulver, wie der Noel gesagt hat, für zum selber Anmischen für eher preissensitivere Kunden. Zusätzlich die Riegel, die eher als komplementärer Snack dienen sollen. Und dann jetzt vor kurzem noch eine Kategorie namens Hot Bowls rausgebracht, die so warme, herzhafte Mahlzeiten darstellen. Auf Wunsch der Community auch tatsächlich. Und meistens haben wir Dairy-Based Produkte und vegane pro Produktkategorie.
Und was ist euer Bestseller? Also welches Produkt ist am meisten verkauft worden mittlerweile?
Schokolade 500 Milliliter Original. Also quasi unsere Trinkmahlzeiten, Schokolade sozusagen.
Ja. Und das ist wirklich besser als ein Döner. Also eine Flasche Schokolade trinken quasi ist dann wirklich für mich besser als ein Döner oder als.
Also ist auf jeden Fall deutlich ausgewogener und vollwertiger als ein Döner. Hat Nutri-Score A, wo der Döner wahrscheinlich eher bei Nutri-Score D oder E liegt und spart auch ein bisschen ein paar Euro im Geldbeutel.
Okay, obwohl er offensichtlich, wenn es nach Schokolade schmeckt, muss da ja Zucker drin sein und irgendwie alles Mögliche.
Kakao. Genau, wir setzen keinen Zucker zu, das Produkt ist ohne Zuckerzusatz. Wir arbeiten mit sehr geringen Mengen Süßstoff, ja, und dadurch kommt auch der Geschmack zustande.
Okay. Und sagen wir jetzt nach Frank Thelen, ihr habt ja gerade schon erzählt, gab es ein paar Finanzierungsrunden in den letzten Jahren, insgesamt 20 Millionen. Sagt man noch schnell, wer ist da so reingekommen?
Genau, in der letzten Runde war der Lead-Investor Felix Capital aus London. Genau, die hatten bei Farfetch beispielsweise investiert.
Heißt der bald hier auch, ne? Mhm.
Genau, ja.
Das hat den großen Zalando, Verkauf Zalando. Scheint ja gut zu laufen bei denen. Farfetch, Heißt der bald hier, jetzt ihr.
Genau, sind wir auch sehr zufrieden mit der Kooperation.
Wie kam das?
Die sind aktiv auf uns damals zugekommen. Ja, die fanden die Kategorie spannend, haben ein großes Potenzial gesehen und haben so die Gespräche mit uns gestartet und wir haben eine gute Chemie gegenseitig gemerkt und dann hat das gepasst, ja. Mhm.
Und das ist jetzt der Größte?
Die sind der Zweitgrößte tatsächlich. In der Runde davor ist der derzeit größte Investor reingekommen. Five Seasons nennt sich der. Die sind auch bei Up beispielsweise investiert. Ist der führende Foodtech-Investor in Italien, Europa.
Ne?
Also die Partner sind Italiener, der sitzt aber in Paris, der Fonds. Ja.
Okay, das ist schon so dann auch so der Ritterschlag für Food-Startups mittlerweile. Ne? Also Five Seasons höre ich jetzt immer wieder. Also wenn irgendwas im Food-Bereich läuft, dann kommen die und werden aktiv.
Die kennen sich natürlich sehr gut aus in dem ganzen Bereich und deswegen scouten die natürlich den ganzen Markt. Und wenn irgendwas Food ist und irgendwie Potenzial hat, dann sind die natürlich da ganz schnell dran und sprechen auch die Leute an. Also uns hatten sie damals auch aktiv selber angesprochen, bevor wir überhaupt auf Fundraising-Runde gegangen sind. Und das hilft ihnen wahrscheinlich, dass sie sehr spezialisiert sind eben in dem Bereich, dass sie da eben sehr gut auch sind im Deal-Sourcing.
Aha. Okay, das heißt, euer Erfolgsgeheimnis ist schon so eine Mischung aus vielleicht ein bisschen Preis, vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Idee, dann ganz sicher auch ein Kind des Influencer-Marketings. Wenn man so die Liste guckt, wer da alles mit euch zusammenarbeitet, ist ja schon offensichtlich so, dass da jetzt auch gerade Nischen-Gaming und LKW-Fahrer und so, dass man damit, sagen wir mal, schon sehr gut über Influencer-Marketing Sachen machen kann, die man vor ein paar Jahren so nicht machen konnte.
Ich glaube, das Kernerfolgsgeheimnis ist das Produkt tatsächlich selbst, weil das Produkt im Kern stehen wir dafür, die Sorge beim Konsumenten bezüglich richtiger Ernährung abzunehmen. Und das ist einfach extrem powerful. Die Leute müssen sich keine Gedanken mehr machen um richtige Ernährung, sondern an stressigen, bewegten Tagen können sie einfach zu Y-Food greifen und wissen, wie hat man alles für sie gedacht. Und es schont den Geldbeutel, es schmeckt, es macht satt, es ist ausgewogen, tickt quasi für die Mainstream-Konsumenten alle Boxen. Und das ist, glaube ich, wirklich der Kern des Erfolgs.
Wer überprüft das? Also ich meine, also nicht, dass ich euch nicht glauben würde, aber es klingt ja schon fast zu gut, um wahr zu sein, dass so zwei Typen kommen und das auf einmal hinbekommen. Also gibt es da irgendwie eine Instanz, die sagt, okay, das ist wirklich jetzt gut für dich?
Ja, also wir haben intern ein 25-köpfiges R&D-Team aus Lebensmitteltechnologen, die das Produkt entwickeln und dieses Produkt auch permanent weiterentwickeln anhand von allen Dimensionen. Und zusätzlich unterliegen wir natürlich strengen Kontrollen von allen Lebensmittelbehörden in Deutschland, auf Bundesebene, aber auch auf Länderebene. Wenn du so eine breite Präsenz im Supermarkt hast, bist du natürlich permanent kontrolliert von allen möglichen Behörden. Und genau, deshalb, die stellen das natürlich sicher, dass das alles stimmt. Ja.
Mhm. Und die nächsten Schritte sind jetzt für euch, wenn ihr jetzt irgendwie Deutschland, klingt jetzt ja schon ganz gut erobert. Also Edeka habt ihr, Rewe habt ihr, was braucht man noch so, Aldi?
Also ich glaube, in Deutschland sind wir tatsächlich mittlerweile fast überall drin.
Also einen großen, auch die sozusagen
Aldis. Bei den Discountern tatsächlich haben wir einige Anfragen gehabt, haben wir aber in der Vergangenheit aktiv abgelehnt, weil wir uns eher auf das Premium-Segment konzentrieren wollten, auf die Premium-Supermärkte Rewe, Edeka und Co. Genau, müssen wir uns jetzt überlegen, mittelfristig, ob wir auch im Discount in Zukunft zusammenarbeiten. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Wo eher momentan der Fokus drauf liegt, ist Internationalisierung. Also in den Retail in England, Frankreich, Holland noch stärker reinzukommen, sind schon in vielen Supermärkten dort drin, läuft tatsächlich auch sehr gut. Also wir sehen wirklich, dass das Konzept, dass das Produkt unabhängig vom kulturellen Kreis fast überall funktioniert und das ist einfach für uns wahnsinnig spannend zu sehen und deshalb sind wir auch sehr zuversichtlich, dass Internationalisierung sehr gut klappen wird jetzt. Ja.
Das heißt, wir reden jetzt über eine Firma, die, sagen wir mal, in den nächsten Jahren schon Richtung halbe Milliarde, Milliarde Umsatz funktionieren könnte.
Das steht auf jeden Fall in unserem Businessplan für 2026.
2026 eine Milliarde?
Da haben wir, glaube
ich, eine Milliarde, glaube ich.
600 Millionen haben wir für 2026 reingemacht. Aber ich glaube, was wir halt schon sehr stark sehen, ist, dass jetzt gerade in Deutschland sehr viel Potenzial noch ist. Also gerade jetzt die neuen Produktkategorien, die wir reinbringen. Wir haben jetzt gerade auch unsere vegane Variante, die wir sehr stark in den Retail reinpushen, die auch exzellent funktioniert. Die ganzen Riegel, die wir jetzt gerade haben. Das heißt, wir haben viel online angetestet und jetzt breiten wir das quasi, unser ganzes Portfolio auch im Retail stark in Deutschland aus. In internationalen Märkten sind wir ja gerade erst so scratching on the surface für das Potenzial, was da ist. Also wir haben jetzt da überall schon Retail-Deals und Retail-Partner, aber jetzt geht es gerade richtig los. Also jetzt haben wir eigentlich einen nach den anderen, die wir gerade UK, Frankreich, Niederlande geclosed haben. Und so in UK ist natürlich irgendwie das Potenzial da, den Umsatz zu Deutschland natürlich direkt wieder zu verdoppeln. Und wir schielen natürlich gerade auch schon Richtung USA, wo wir gerade in Vorbereitung sind. Und wenn das alles natürlich irgendwie aufgeht, dann ist da natürlich irgendwie riesiges Potenzial in den nächsten Jahren, um den Umsatz noch mehrfach zu vermehren.
Also wann soll denn der Schritt Richtung USA passieren? Also, im nächsten Jahr noch nicht, oder?
Also wir haben die Supply Chain jetzt aufgebaut für die USA schon innerhalb der letzten ein, zwei Jahre tatsächlich. Wären wahrscheinlich innerhalb des nächsten halbes Jahres ready, rüberzugehen, Supply Chain-seitig. Müssen natürlich gucken, wann für uns der richtige Zeitpunkt ist, auch gerade was die Ressourcen in der Firma angeht. Also ich glaube, ein weiteres Erfolgsgeheimnis für uns in der Vergangenheit war immer Fokus. Weil wir hatten natürlich immer Opportunities links und rechts, aber immer versucht, einen Schritt nach dem anderen zu machen und nicht so viel gleichzeitig zu machen, weil die Gefahr natürlich immer da ist, sich schnell zu verzetteln. Und deshalb müssen wir schauen, auch im Hinblick auf die USA, weil das Thema davon, glaube ich, nicht unterschätzen, ist ein massives Biest. Ja, wird de facto eine zweite Firma werden, die wir dann da drüben haben. Und also den doppelten Aufwand, doppelte Arbeit machen wird. Und genau davor haben wir, glaube ich, gerade momentan eher Respekt, dass wir einfach den Zeitpunkt abwarten müssen, wann der richtige Zeitpunkt für uns gekommen ist, ressourcenseitig, fokusseitig.
Wie groß sind die Firma jetzt? Wie viele arbeiten bei euch?
Wir gehen jetzt auf die 200 Mitarbeiter zu. Ja.
200?
Ja.
Das ist ja immer noch jetzt vom Pro-Kopf-Umsatz gar nicht so viele Leute.
Ja, tatsächlich sourcen wir auch sehr viel aus, also alles, was irgendwie Logistik, was irgendwie Produktion etc. angeht, wo natürlich irgendwie normalerweise im Food-Bereich sehr viel Headcount anfällt, das ist alles bei uns outgesourced. Wir fokussieren uns wirklich auf die drei Kerngebiete, Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb. Das ist das, wo wir stark sein wollen und wo wir auch unsere ganzen Ressourcen reinstecken und alles andere, was ja wie Logistik etc., was auch sehr Headcount-intensiv ist, versuchen wir eben weitestgehend auszulagern, um uns daraus gut fokussieren zu können.
Und verdient die Firma schon Geld?
Wir sind auch profitabel schon, ja.
Wirklich? Also über alle Länder hinweg jetzt oder alle?
Ja.
Größenordnung ist dann halt, ich meine, ist das ja nicht euer Ziel, Geld zu verdienen. Ihr habt ja bewusst Geld aufgenommen, um halt irgendwie auch Geld sozusagen verbrennen zu können, wachsen zu können. Aber was heißt, wenn man das normal fährt, so ein Business, dann schafft man damit eine Rendite von 10% oder sowas oder 15%?
Also ich glaube, langfristig, wenn man es optimiert, kriegt man es sicherlich irgendwie gut hin, da im zweistelligen Bereich profitabel zu sein. Für uns ist natürlich weiterhin momentan sehr stark auch Wachstum angesagt. Deswegen, ja, wir haben früher immer gesagt, als wir das zum ersten Mal profitabel geworden sind, wir sind aus Versehen profitabel geworden, weil unsere Investoren natürlich gesagt haben, hey, ihr sollt, wenn ihr profitabel seid, müsst ihr mehr in Wachstum investieren. Aber ich glaube, gerade das jetzige Umfeld zeigt eigentlich, dass das, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, dass wir eigentlich nie so auf Pump und einfach nur Geld reinpusten, sondern wirklich immer sehr vorausschauend, quasi im Kleinen testen und dann erst, wenn irgendwas profitabel ist, auch zu skalieren, uns jetzt eben hilft, dass wir uns da sehr gut aufgestellt haben. Und im jetzigen Umfeld wird man natürlich irgendwie sehr belohnt dafür, dass man irgendwie das Unternehmen schon profitabel hingesteuert hat.
Das heißt, ihr haltet auch ein bisschen jetzt erstmal ein bisschen Kapital trocken, um zu gucken, was jetzt passiert. Irgendwie gibt es irgendwie eine Rezession, die euch irgendwie trifft, oder gibt es irgendwelche massive Konsumzurückhaltung?
Genau, wir sehen eigentlich gar nicht so großes Risiko tatsächlich jetzt auch auf unser Produkt bezogen, weil letztendlich wir sind Convenience Foods, das ist irgendwie ein Produkt, was man immer braucht, und vor allem sind wir erschwingliches Convenience Food auch, was eben healthy ist. Deswegen glauben wir jetzt nicht, dass der Demand groß zurückgeht, aber natürlich schauen wir auch auf die wirtschaftliche Situation gerade genau, und für uns ist jetzt auch die Zielsetzung, weiterhin profitabel zu bleiben, weil wir dann einfach nicht abhängig sind auch irgendwie von externen Finanzierungsrunden, die dann machen, wenn wir es eben für richtig halten.
Mhm. Aber wenn man es halt schafft, jetzt wirklich auf 500 Millionen zu kommen, dann macht man damit dann irgendwie, wenn man das wollte und jetzt ein bisschen das Wachstum drosselt, 50, 60 Millionen Ergebnisse dann auch, dann wäre dann möglich.
Also ist auf jeden Fall nicht unrealistisch, denke ich, ja.
Okay. Und jetzt habt ihr gesehen, so die anderen Just Spices, Ankerkraut und so, die haben wir alle verkauft. Also die Peergroup, über die wir gerade sprachen, so jetzt in den letzten Jahren gegründete, sehr, sehr gut gewachsene Lebensmittel- oder Food-Companies. Bei euch ist das kein Thema.
Was wir, ich glaube, ich sehen da, ist, dass oftmals irgendwie so beim Verkauf natürlich irgendwie da ist, wenn die Leute ja das Potenzial gar nicht mehr so jetzt irgendwie sehen zur Expansion. Und ich glaube, bei denen oder bei uns sind wir ja schon an einem Punkt, wo wir es gerade eigentlich gesehen haben, okay, die Expansion, die funktioniert sehr gut und die bringen wir irgendwie voran. Und deswegen, wir sehen momentan extrem viel Potenzial nach vorne raus, unser Unternehmen weiter zu wachsen. Und deswegen, also das ganze Thema Finanzierungsrunde, irgendwann IPO, M&A etc., das ist irgendwie, man hat natürlich irgendwie Gespräche, die man führt, irgendwie zu auch IPO etc., wann könnte das sein, aber ist jetzt nichts, was wir jetzt irgendwie gerade
stattfinden. Aber es klopfen schon Leute an und sagen, also wir hätten schon Interesse, wenn ihr verkaufen wollen würdet, habt uns auf der Liste.
Ich glaube, wir würden lügen, wenn wir es bestreiten würden. Ich glaube, wir haben mittlerweile gerade in Deutschland so eine Präsenz und so eine Visibilität, dass es dann, glaube ich, ganz automatisch kommt ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber wie Noel gesagt hat, ist momentan unser kompletter Fokus auf dem operativen Geschäft. Uns macht es auch noch wahnsinnig viel Spaß. Das ist, glaube ich, auch immer ein super wichtiger Faktor, ob die Gründer noch Bock haben, das weiter wachsen zu lassen. Und genau deshalb ist der Fokus auf dem operativen derzeit.
Okay, aber IPO ist tendenziell in dem Bereich auch dann irgendwann, also jetzt sind ja die Kapitalmärkte gerade nicht besonders IPO-freundlich, attraktiv sind sie nicht, aber sagen wir mal, wenn das sich wieder ein bisschen normalisiert oder...
Ist auf jeden Fall eine valide Exit-Route auch in dem Bereich. Sieht man ja in Oatly beispielsweise, die ja, wann hatten die ein IPO gemacht? Ich glaube letztes oder vor 2 Jahren, der zumindest zum IPO-Zeiten sehr erfolgreich war, und jetzt wurden sie gerade durch die derzeitige Marktlage
ein bisschen, richtig hart gelitten, ne?
Bisschen abgestraft, ja. Aber das
bisschen wurden ist ja... Gut, ich weiß nicht genau, aber die müssten doch schätzungsweise 60-70% verloren haben.
Ja, oder? Aber damit sind sie glaube ich nicht die Einzigen. Ja. Man glaube im Tech-Bereich auch einige finden, die da ein ähnliches Schicksal jetzt gerade in den letzten 6-9 Monaten erlitten haben.
Ja.
Aber ist auf jeden Fall auch im Food-Bereich eine valide Route irgendwann, ja.
Also wir haben, glaube ich, früher auch immer sehr stark irgendwie ja, die Fantasien gehabt, ist das nicht schön, dass man irgendwann mal die Glocke läuten kann etc. Deswegen, ich glaube, so ein bisschen als das Gründerherz, um das zu befriedigen, zu sagen, hey, ein IPO ist natürlich irgendwie was Tolles, aber wenn man dann sich überlegt, was dann auch für ja, Konsequenzen damit sind, dass irgendwie jeder einem die ganze Zeit auf die Finger schaut und man natürlich irgendwie auch sehr kursfristig und immer nur zahlengetrieben die Entscheidung treffen muss, da sind wir schon momentan sehr happy. Also wir halten ja weiterhin die Mehrheit, deswegen wir haben Investoren drin, die uns sehr Vertrauen eben in dem, was wir auch machen, und das ist natürlich ein riesiger Luxus, den wir haben, dass wir irgendwie die Firma so langfristig auch aufstellen können und nicht irgendwie die ganze Zeit jeden Monat kapitalmarktgetrieben sind, und deswegen ist es sicherlich für uns eine Option, sich das anzuschauen, aber man muss sich natürlich irgendwie auch die Konsequenzen bewusst sein, und da ist natürlich irgendwie die eigene Kontrolle noch weiter zu behalten natürlich irgendwie ein Luxus, den wir uns auch nicht unbedingt nehmen lassen wollen.
Wenn wir bei OMR mal eines Tages groß und erwachsen sind, dann sind wir vielleicht so ähnlich oder hoffentlich so ähnlich wie das Handelsblatt. Die machen nämlich wirklich, wie ich finde, einen sehr guten Job, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, muss man sagen, und haben Insights, Recherchen, Updates von Startups bis hin zu DAX-Konzernen und Familienunternehmen. Alles im Handelsblatt, wahrscheinlich die erfolgreichste deutsche Medienmarke rund um Wirtschaft in ihrer ganzen Breite. Und in diesem Zusammenhang Hinweis auf das Handelsblatt Digital-Abo. 4 Wochen für nur einen einzigen Euro. Ich habe mir das angeschaut, einen Artikel gelesen über Geldanlage. Mich hat interessiert, was sie empfehlen, wie man 100.000 Euro anlegen solle, wenn man sie hat. Das war insofern interessant zu lesen, weil Experten eingeschätzt haben, wie hoch der Aktienanteil sein soll, den man damit kauft, oder welche Zinsen man erwarten kann. Also vieles drin, wenn man so Geld anlegen möchte. Aber beim Handelsblatt geht es ja nicht nur um Geldanlage, es geht um exklusive Informationen aus der Finanzbranche über die Börsen der Welt, aber halt auch zum persönlichen Vermögensaufbau. Deswegen nochmal, wer jetzt dort Neukunde ist, ihr könnt bis Mitte Juni für 1 Euro 4 Wochen Probe lesen. Alle Infos handelsblatt.com/invest.
Zurück zum Podcast. Wenn man so ein bisschen guckt, dann scheint ihr euch auch so personell schon mal zu professionalisieren. Ehemaliger Home24, also Börsenerfahrung. Manager, ist es bei euch?
Ja, also wir haben, glaube ich, in allen Bereichen der Firma, ich glaube, wir haben 7 Departments, ein sehr, sehr starkes C-Level aufgebaut. Und ja, weil eine Firma sich ab einer gewissen Größe einfach professionalisieren muss, wir müssen Strukturen einziehen, wir müssen erfahrene Leute reinholen, die nicht nur Learning by Doing machen, sondern wirklich schon die Erfahrung mitbringen, die richtigen Entscheidungen in jeder Situation zu treffen. Und genau, da haben wir jetzt, glaube ich, schon vor 1-2 Jahren angefangen, erfahrene Leute alle so Anfang, Mitte 40 an die jeweiligen Stellen zu setzen, ja.
Ist euer Business eigentlich, sagen wir mal, jetzt besonders gut mit Blick auf Nachhaltigkeit oder sowas? Ich meine, bei so Food ist ja immer das Thema, also ist das irgendwie auch für die gesamte Gesellschaft oder für die Welt eine sinnvolle Ernährung, also Stichwort Fleisch und so. Wie ist das bei euch? Also hat das irgendwie einen positiven Footprint?
Absolut. Also wir sehen Nachhaltigkeit als extrem wichtiges Thema an und ja, haben uns da schon früh versucht, sehr stark aufzustellen. Wir sehen auch das Produkt als sehr nachhaltiges tatsächlich, weil im Kern des Produktes steht ein Thema, es ist die Vermeidung von Lebensmittelabfällen, und Lebensmittelverschwendung ist tatsächlich ein riesiges Problem in der Gesellschaft. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es wusstest, aber 30% aller produzierten Lebensmittel werden weltweit jährlich weggeworfen, und dadurch, dass unsere Mahlzeiten perfekt vorportioniert sind, lange haltbar sind und ungekühlt haltbar sind, vermeiden wir Lebensabfälle wirklich an einer kompletten Entwicklung der Value Chain entlang. Zusätzlich haben die Produkte einen sehr niedrigen CO2-Footprint. Also die veganen liegen bei ca. 0,5 Kilogramm pro Produkt, die milchbasierten Richtung 0,8 Kilogramm pro Produkt. Und die Referenzmahlzeiten, gerade im Fast- und Junkfood-Bereich, die wir hauptsächlich ersetzen mit unseren Produkten, beispielsweise der Big Mac, liegen teilweise beim 6-fachen. Also ein Big Mac liegt bei 4,5 Kilogramm CO2 pro produzierter Big Mac. Und da sind wir natürlich auch CO2-seitig die deutlich schonendere, deutlich bessere Alternative.
Aber das stellt ihr nicht so nach außen. Also wenn ich euch das frage, dann kommt das so raus, aber ihr macht, ist scheinbar nicht Teil eurer Marketingbotschaft.
Ich glaube, für uns ist ganz wichtig, also zu unterscheiden, was ist irgendwie das, was wir nach draußen kommunizieren, und was ist irgendwie Kern unserer Brand-DNA. Und für uns ist das Thema Nachhaltigkeit super wichtig, weil wir glauben auch, dass wir mit unseren Produktkategorien eben die Möglichkeit haben, wirklich langfristig einen großen Unterschied zu machen, weil es eben so effizient ist, weil man dadurch eigentlich sehr viel besser besser auch die Menschen von einem Footprint ernähren könnte. Wir sehen einfach nur, dass wir momentan an vielen Sachen einfach noch arbeiten und dass wir sagen, wir wollen noch nicht rausgehen und irgendwie mit einer großen Kommunikation, bevor wir nicht irgendwie alle Themen, die wir auf dem Schirm haben, perfekt gelöst haben oder zumindest irgendwie sehr gut gelöst haben. Und deswegen, wir haben, als wir angefangen haben oder zu jetzt zum Beispiel an unserer Verpackung sehr stark gearbeitet. Das heißt, das ganze Thema Rezyklatanteil sehr stark hochgefahren. Mittlerweile sind zum Beispiel in unseren Flaschen 30-50% Rezyklatanteil sind komplett recycelbar. Wir sind gerade dabei, das eben auch in das Pfandsystem mit reinzubringen. Aber wir wollen das ganze Thema noch nicht so weit nach vorne rausspielen, bevor wir nicht sagen, hey, wir haben da jetzt wirklich sehr stark uns aufgestellt. Bis dahin kommunizieren wir eben eher über den funktionalen Nutzen. Und sobald wir so stark sind da drin, dass wir wirklich sagen können, hey, wir sind da auch nicht angreifbar und wir sind da sehr stark aufgestellt, dann werden wir auch das Thema weiter voranbringen. Also es ist im Kern dessen, was wir auch den Mitarbeitern sagen und dessen, was wir als Brand-DNA ist, das Thema Nachhaltigkeit sehr stark verankert. Nur in dem ganzen Thema Kommunikation sagen wir, wir wollen dann mit noch nicht so stark rausgehen, bevor wir nicht irgendwie die meisten Probleme gelöst haben.
Das zum einen und zum anderen wollen wir, glaube ich, die Kunden auch nicht überfordern mit Botschaften. Ich glaube, das Produkt ist alleine schon schwer genug zu verstehen, weil es so viele Attribute mit sich bringt, weil es so viele Benefits auch mit sich bringt. Und deshalb, glaube ich, wäre es eine Überforderung des Konsumenten, wenn wir auch noch jetzt parallel versuchen würden, die Nachhaltigkeit ebenfalls sehr stark mit zu kommunizieren.
Aber ab und zu gibt es ja auch Kritik. Also ich meine, es gibt ja durchaus Leute, die die Kategorie, in der ihr seid, also dieses eine echte Mahlzeit zu ersetzen, das ist, die anzweifeln, dass das überhaupt möglich ist. Also das kann man auch lesen. Tut euch das weh? Nervt euch das? Ist das schon immer da gewesen?
Ich glaube, Kritik ehrlicherweise gibt es an allem. Ja, also ich glaube, das ist noch nicht mal nur im Lebensmittelbereich der Fall. Ich glaube, sobald man gerade in Deutschland ein Produkt auf den Markt wirft oder mit irgendeiner Idee auf den Markt kommt, ist man vor Kritik nicht gefeit. Ist ja auch was Positives, kann ja auch konstruktiv sein und Anregungen geben, wie man sich in verschiedene Richtungen noch verbessern kann. Deshalb sehen wir Kritik auch nicht immer nur als was Negatives. Ich glaube, was oft kritisiert wird und was da teilweise auch draußen nicht verstanden wird, ist, dass wir versuchen würden, Ernährung komplett zu ersetzen, was aber nie unsere Zielsetzung war, sondern wir wollen, wir lieben selber, also gerade Noel und ich glaube auch sehr, sehr viele Leute bei uns in der Firma lieben gutes Essen. Ja, wenn die Leute die Zeit haben, die Muße, sollen sie hingehen auf den Markt, frische Sachen einkaufen und selber zu Hause kochen. Aber die Realität ist halt nun mal nicht nur in Deutschland, sondern in den Industrieländern wahrscheinlich weltweit, dass sehr viele Leute eben oftmals nicht die Zeit, nicht die Muße haben, gerade in stressigen, bewegten Arbeitsalltagen, sich eben immer frisch und selbst kochen zu ernähren. Und in diesen Situationen wollen wir einfach die bessere, ausgewogenere Alternative zu sein zu den herkömmlichen Junk- und Fastfood-Alternativen. Ja. Und ich glaube, das haben viele Leute, die uns manchmal kritisieren, draußen eben noch nicht verstanden. Und das ist aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um letztendlich unsere Mission und von YFood zu verstehen. Ja.
Wie kam es euch, dass ausgerechnet Ralf Dümmel euch hat ziehen lassen? Weil der wäre doch der perfekte Partner gewesen, auch mit Blick auf Handel und sowas. Der macht doch gerne solche Investments.
Musst du ihn wahrscheinlich fragen, aber wir sind tatsächlich sehr happy gewesen, dass eben Frank Kehlen auch gewesen ist damals. Weil wir glauben, so dieses ganze Thema Food super stark bei ihm verankert gewesen ist und eben auch das ganze Thema Brandbuilding, während, ich glaube, Himmel, glaube ich, sehr stark eben auf dem Vertrieb aus ist, ist bei uns ja sehr stark auch dieses ganze Thema langfristig sich zu verankern und eine Brand aufzubauen. Und ich glaube, da war der Match zu Frank Thelen deutlich höher.
Hat er euch mal viel geholfen, also auch operativ?
Total, also gerade zu Beginn das ganze Thema Höhle der Löwen optimal mitzunehmen, Kontakte herzustellen, auch zum Einzelhandel. Da waren wirklich sehr viele, war es wirklich sehr hilfreich, ihn an Bord zu haben. Man muss auch sagen, das ganze Team ist ja nicht nur der Frank, sondern viele auch andere in seinem Team sind immer sehr hilfsbereit und beispielsweise in der ersten Finanzierungsrunde, was ja auch für uns komplett Neuland gewesen ist, wie strukturiert man so eine Series A, setzt man da irgendwie alles auf, da hat der Marc, einer der Partner, uns sehr stark unterstützt und hat da quasi mit mir zusammen den ganzen Finanzierungsprozess gemacht. Und da muss man schon sagen, da sind sie auch sehr nah an den Gründern dran und vor allem auch sehr gründerfreundlich, dass sie nicht nur versuchen, irgendwie sich selber zu optimieren, sondern versuchen, mit den Gründern eine gute Lösung zu finden, so wie man eben so einen Series A-Prozess gut durchsetzt. Also wir sind wirklich sehr happy damit, wie sie uns unterstützt haben, gerade in den ersten Jahren. Und
freut mich für Frank. Wie seht ihr das? Der kriegt ja nun wirklich auch viel Kritik ab in den letzten Monaten und so. Euer Blick darauf? Ich meine, ihr kennt ihn persönlich?
Ja, ich glaube, viele Kritik ist teilweise mit Sicherheit auch nicht berechtigt, muss man wahrscheinlich auch ein bisschen differenzieren sehen. Ich glaube, der Frank ist wahrscheinlich definitiv unbestritten, wahrscheinlich eine polarisierende Persönlichkeit, weshalb das natürlich ein bisschen anfällig auch dann ist für nicht nur positive Meinungen, aber ich glaube, wie Noel schon gesagt hat, können wir tatsächlich aus eigener Erfahrung nur Gutes über ihn berichten und sind tatsächlich sehr dankbar, dass er damals in uns investiert hat und dass er uns vor allem gerade diese Anfangsphase wirklich sehr gut unterstützt hat.
Okay. Guck mal, was da alles in dem Podcast noch dabei ist. Noch ein bisschen Rehabilitation für Frank, der ja nun auch irgendwie immer wieder mal auch bei uns hier von Gästen kritisiert wurde. Okay, also krasser Case, ja. 500 Millionen Firmenwert, vermutlich. Und demnächst wahrscheinlich planbar noch mehr. Ich könnte ja schon relativ gut jetzt mit einem Lineal Businesspläne machen. Am Anfang sind ja Businesspläne so ein bisschen viel Träumerei und viel, sagen wir mal, sehr grob geschätzt. Jetzt bei euch ist es mittlerweile so, dass man wahrscheinlich schon ein bisschen besser planen kann. Man weiß, okay, dann haben wir irgendwie folgenden Distributor, kommt folgendes Volumen an Umsatz neu rein, wir haben folgende Produzenten, dann können wir so viel mehr herstellen, dann können wir den auch noch bedienen. Also ich habe das Gefühl, ihr habt so einen gewissen Scheitelpunkt erreicht, ab dem man dann auch besser planen kann.
Absolut. Also ich glaube, am Anfang fehlen natürlich komplett die Erfahrungswerte. Das ist natürlich sehr viel Guesswork, aber mittlerweile sind es 5 Jahre am Markt und je länger du natürlich am Markt bist, hast du immer bessere Erfahrungswerte für jede Dimension im Businessplan, sowohl auf der Umsatzseite als auch auf den Kostenseiten. Ja.
Ich glaube, vor allem wichtig auch das ganze Thema international, was natürlich irgendwie früher sehr viel Guesstimating war und mittlerweile wir jetzt wirklich auch die ersten Zahlen überall haben und wirklich auch sehen, wie das funktioniert. Und es gibt uns natürlich starke Confidence auch daran, wie die Internationalisierung vorangetrieben werden kann in Zukunft. Und ja, deswegen sind wir schon sehr bullish auch auf die nächsten Jahre, wie da das Umsatzwachstum weiter vorangehen wird.
Ich bin gespannt. Und dann, ja, vielleicht ein relevanter IPO aus Deutschland. Das wäre schon mal amtlich.
Wir geben dir auf jeden Fall Bescheid.
Ja, okay. Ich drücke euch die Daumen, wir halten es im Blick. Und dann sehen wir uns vielleicht in, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Jahren wieder. Mal gucken, wie das so alles vorangeht. Hier bei uns und bei euch, ja.
Würde uns auf jeden Fall freuen.
Alles klar.
Vielen Dank für die Einladung
nochmal. Ja, sehr gerne. Ciao.
Wer hier häufiger Geschäftsreisen macht, machen muss und zum Beispiel auch Hotels selber von unterwegs buchen können möchte, größtmögliche Flexibilität schätzt und gerne seine Dinge digital regelt, na, wer könnte da nicht gemeint sein? Der sollte unseren neuen Partner, unseren neuen Family-Partner HRS kennenlernen. Ich freue mich natürlich immer über neue sogenannte Family-Partner bei uns hier im OMR-Universum. Es gibt eine Menge Verbundenheit und Austausch und man kann zum Beispiel ganz konkret HRS erleben. Am 7. und 8. Mai rund um unser Festival gibt es eine eigene Buchungsseite für Unterkünfte von HRS. hrs.de/omr. Dort findet ihr Unterkünfte natürlich in Hamburg, aber auch zusätzlich solche, die im Umland sind und von denen aus man sehr schnell mit Regionalzügen oder dem Auto doch in der Messe Hamburg sein könnte. Häufig sind dort die Preise nochmal viel angenehmer als bei den großen Stadthotels während des Festivals. Übrigens, unabhängig davon, wo ihr schlaft, solange ihr über HRS bucht, kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die aus den Buchungen und Übernachtungen im Rahmen des Festivals entstehen. Also, was die Zimmer betrifft, first come, first serve, hrs.de/omr.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.